Burnrate, der Venture Insider Podcast mit Max Meister.
Hallo, herzlich willkommen zu Burnrate, dem VC Insider Podcast. Ich rede hier mit Guy Ciuffredi über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Mit der Folge 58 starten wir bereits in die dritte Season von Burnrate. Wir nehmen auf am Mittwoch, dem 13. August um 21 Uhr. Dieser Podcast wird gesponsert von unserem Sponsor, dem Upskeller-Programm. Heute nehmen wir im Schwerpunktthema den zweiten Teil der vierteiligen Serie zum Upskeller-Programm auf. Peter Steli, der Leiter, ist bei uns zu Gast. Bevor wir loslegen, möchten wir ein paar Veränderungen bekannt geben, die wir umsetzen werden. Wir haben uns über die Sommerferien viele Gedanken gemacht und freuen uns sehr, die Neuerungen in den nächsten Wochen schrittweise umzusetzen. First and foremost müssen wir schweren Herzens verkünden, dass sich unser Co-Host Maximilian Bölk entschieden hat, bei Burnrate kürzer zu treten. Dies aus arbeitstechnischen Gründen. Er hat aktuell bei seinem Arbeitgeber sehr viel zu tun und möchte sich auf seinen Job konzentrieren. Wir haben viel Verständnis für diesen Entscheid. Trotzdem werden wir die Stimme und die Kompetenz von Maximilian natürlich vermissen und hoffen, dass er früher oder später wieder zum Moderatorenteam zurückkehrt. Dann die erste Folge in jedem Monat ist den Top Deals des letzten Monats gewidmet. Wir diskutieren jeweils die drei besten, also spannendsten, aus unserer Sicht spannendsten Deals des letzten Monats in der Tiefe. Dann starten wir in die jeweiligen Folgen neu mit den Deals der Woche, die wir kurz kommentieren und erwähnen möchten. Und wir werden bei den jeweiligen Schwerpunktthemen punktuell Gäste bei uns im Podcast begrüßen. Guy, was sind heute die Themen?
Wie du gesagt hast, starten wir mit den Deals der Woche. Heute haben wir auf dem Programm den Exit von Daedalene und die Finanzierungsrunden von Serial und Modulus. Dann ordnen wir in den News den Stand des Schweizer Ökosystems im ersten Halbjahr 2025 im globalen Kontext ein und im Weiteren diskutieren wir über das Fundraising von VC-Fonds in den USA und eine geplante Mikrochip-Fabrik, die in der Schweiz aufgebaut werden soll. Im Schwerpunktthema haben wir, wie du gesagt hast, Max-Peter Steli zu Gast und wir fokussieren uns im Teil 2 der Upscaler-Serie auf die Rolle der Expertinnen im Programm. Zum Schluss haben wir eine Hörerfrage von Tobias auf unserer Liste. Er fragt, wie sich Gründer auf Treffen mit Investoren und Investorinnen vorbereiten sollen.
Sehr schön. Wie vorher angekündigt, starten wir die regulären Folgen des Monats mit den Deals der Woche. In der Sommerpause ist einiges gegangen in der Schweiz und somit haben wir einiges in dieser Rubrik auf dem Programm. Lass uns gleich mit dem Exit des Sommers starten. Destinos übernimmt Daedalene für 180 Millionen Schweizer Franken. Der europäische Unmanned Aerial Vehicles Hersteller Destinos kauft das Zürcher Aviation Startup Daedalene für umgerechnet 225 Millionen US-Dollar in einem Cash-and-Stock-Deal. Die Übernahme soll bis Ende 2025 bereits abgeschlossen sein. Wir wollen hier nicht in die Tiefe gehen, aber die Frage an dich, Guy, was macht Daedalene attraktiv für eine Übernahme durch Destinos?
Ja, Daedalene, sie gelten als Pionier für zertifizierbare KI-Avionik-Software, die autonomes Fliegen ohne die Nutzung von GPS ermöglicht. Sie fokussieren dadurch natürlich auf visuelle Objekterkennung. Die Firma wurde im 2016 gegründet und sie sind mittlerweile ein Team mit über 150 Spezialisten und Spezialistinnen und sie bringen extrem tiefes Know-how in der KI, in Machine Learning, in der Luftfahrttechnik mit. Sie haben bereits erste autonome Flüge durchführen können mit ihrer Technologie. Und für Destinos, das ist ein Startup, das mittlerweile in Holland ihre Headquarter hat, ein Scale-Up, das im 2021 gegründet wurde, ist das ein super Match. Destinos entwickelt Flug- und Drohnensysteme für die zivile und militärischen Anwendungen und sie sind auch bereits in der Ukraine mit ihren Drohnen gespottet worden. Durch die Integration von Daedalene will das Unternehmen seine KI-Kompetenz für die unbemannten Flugsysteme weiter ausbauen. Eine der Schlüsselfragen, die sich hier sicher noch in den Raum stellen lässt, ist, wie viel des Deals war in Cash und wie viel war in ein Aktienswap?
Ja, sehr gute Frage. Vielleicht wird das ein Thema sein bei unserem monatlichen Rückblick auf die spannenden Deals. Wer weiß. Gehen wir doch gleich zur zweiten Transaktion. Aus Lausanne kommt eine spannende News. Creal, ein Schweizer Pionier für Light Field Display Tech, hat den Abschluss einer knapp 9 Millionen US-Dollar Finanzierungsrunde bekannt gegeben, angeführt vom Optikriesen Zeiss. Creals Technologie projiziert digitale Bilder mit echter Tiefenwirkung und unterstützt den natürlichen Fokusmechanismus, lese ich hier ab, des menschlichen Auges. Ziel ist gesündere, komfortablere AR-Erlebnisse und eine neue Plattform für Vision Care. Zeiss ist nicht nur Investor, konnte ich in Erfahrung bringen, sondern eben auch strategische Partnerin. Wie verändert das aus deiner Sicht die Erfolgschancen von Creal?
Ich meine, ein strategischer Partner wie Zeiss, der kann für Creal ein echter Gamechanger sein. Zum einen bringen sie nicht nur Kapital, sondern auch jahrzehntelange Erfahrung in der Optik und Zugang zu globalen Vertriebskanälen und natürlich ein starkes Marktvertrauen. Mit dem Ziel, ja, das jetzt eher neu ist von Creal, die haben sich früher vor allem auf AR-Brillen fokussiert. Sie wollen jetzt ihre Technologie in medizinische Produkte bringen. Und gerade da ist die Partnerschaft mit Zeiss, einem Branchenleader, enorm wichtig, um die Glaubwürdigkeit gegenüber potenziellen Kunden massiv rasch zu erhöhen. Creal kann durch die Zusammenarbeit nun vermehrt Erfahrungen mit realen Anwendungen in ihrer Technologie sammeln und den medizinischen Bereich hoffentlich auch so gesagt als Beachhead-Markt nutzen, um die Technologie für die AR-Brillen im Massenmarkt zu optimieren.
Kommen wir zur letzten Transaktion. Das Zürcher Startup Modulos hat in einer Pre-Series-A-Runde stattliche 8,7 Millionen Schweizer Franken eingesammelt. Modulos entwickelt eine Plattform, die Unternehmen hilft, neue und komplexe KI-Gesetze wie zum Beispiel den EU-AI-Act einzuhalten, der ab August 2026 verbindlich wird. Modulos garantiert ihren Kunden, dass sie sicherstellen können, dass die KI-Systeme den gesetzlichen Anforderungen entsprechen, ohne eben die Innovation zu bremsen. Finde ich ein sehr spannendes, zeitgemäßes Thema, das wir auch schon oft diskutiert haben bei Burnrate. Wie schätzt du die Erfolgschancen von Modulos ein, Guy?
Ich meine, positiv zu werten ist hier, dass Modulos natürlich bereits auch einige Kunden hat, die wir hier leider nicht nennen dürfen. Und diese Early Adopters, die wollen sich konkret mit der Nutzung von Modulos auf die neuen Vorschriften vorbereiten. Modulos ist ein bisschen anders aufgestellt als die meisten anderen Startups im KI Compliance. Sie wollen eine Komplettlösung für die KI Compliance anbieten, also nicht nur den EU AI Act, sondern auch andere Standards abdecken. Dadurch heben sie sich ab von den anderen Softwares und wenn sie das natürlich hinkriegen, dass sie dadurch durch diesen USP bei ihrem Kunden besser ankommen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es relativ rasch wachsen kann, weil schlussendlich macht es ja Sinn für Anwender, einfach einen Anbieter zu haben, der die gesamte KI-Compliance abdeckt und nicht für jedes KI-Tool eine individuelle Software oder einen individuellen Anbieter. Dementsprechend schätze ich das Potenzial durchaus hoch ein für die Firma. Wichtig ist es nun aber, dass Modulos rasch international skaliert und nicht einfach im Schweizer Markt stehen bleibt.
Wir haben seit unserer letzten Episode noch einige weitere spannende Transaktionen gesehen, die wir für heute nicht aufbereiten konnten. Wir nehmen dies aber selbstverständlich in unseren wöchentlichen Newsletter auf, den wir ab nächsten Montag wieder versenden. Wichtig auch, ihr könnt uns melden. Wir haben jetzt drei Transaktionen kurz diskutiert. Wenn ihr eine von diesen Transaktionen vertieft behandelt haben möchte in unserer monatlichen Rückschau, Rückblick, sagt uns das, schreibt uns das. Das ist dann für uns ein Zeichen, welche Cases wir vertiefter diskutieren sollen. So, kommen wir zu den News der Woche. Laut dem neuesten Mid-Year-Update des Swiss Venture Capital Reports sind die Investitionen in Schweizer Startups im ersten Halbjahr 2025 um rund 36% gestiegen auf 1,47 Milliarden Schweizer Franken. Das ist ein deutlich stärkeres Wachstum als in vielen anderen europäischen Ländern, wo die Erholung moderater ausfiel. In Deutschland war das Volumen auch im Plus, während Frankreich und UK einen Rückgang verzeichnet haben. Die Schweiz liegt damit im vorderen Mittelfeld, hinter den USA, wo eben ein paar sehr große Deals das Gesamtvolumen hochgezogen haben. Und Israel, das ebenfalls ein solides Plus gemeldet hat, nach ein paar schwierigen Monaten aufgrund der Kriegssituation. Allerdings gibt es Parallelen zu den globalen Märkten auch. Auch hierzulande ist die Anzahl der Finanzierungsrunden gesunken von 138 auf 124. Das Kapital konzentriert sich also auf weniger Deals, meist in späteren Phasen oder in besonders kapitalintensiven Sektoren. International sieht man genau das Gleiche. In den USA etwa gab es ebenfalls weniger Deals, aber deutlich höhere Ticketgrößen, vor allem im Bereich KI, Climate Tech und Biotech. Besonders interessant ist die Sektorenverteilung. In der Schweiz dominiert Biotech mit einem Rekord von 705 Millionen Schweizer Franken, während ICT um 86% und Fintech um 93% zulegten. In den USA und UK ist der Boom eher AI getrieben. In Asien sehen wir eine Verschiebung zu Climate Tech und Industrial Automation. Das zeigt, wie stark die Schweizer Zahlen durch einen einzelnen Sektor geprägt sind und wie abhängig das Gesamtbild von wenigen Megadeals ist. Gleichzeitig sehen wir eine strukturelle Schwäche, die auch global ein Thema ist, nämlich ein Mangel an Spätphasenfinanzierungen. In der Schweiz ging das Late-Stage-Volumen leicht zurück, ähnlich wie in Kontinentaleuropa. In den USA hingegen konnten größere Growth Rounds wieder etwas zulegen, dank eines stärkeren IPO-Fensters und mehr Secondary Deals. Letzte Woche Figma zum Beispiel, die das IPO gemacht haben. Last but not least, die Stimmung ist gemischt. Viele Investoren sind optimistisch, aber fast die Hälfte rechnet mit weiteren Bewertungskorrekturen. Ein Muster, das wir auch in den internationalen VC-Umfragen sehen. Das macht die strategische Steuerung der Burn Rate bei den Startups umso wichtiger. Und genau darüber sprechen wir heute auch mit Guy. Die Frage, wie sollten sich Gründerinnen und Gründer im aktuellen Umfeld aufstellen, wenn das Geld selektiver fließt und der Weg zur nächsten Runde durchaus länger werden kann? Das ist eigentlich das Hauptthema. Ja, Engpass im Wachstumskapital, speziell bei Late-Stage-Runden, kombiniert mit abnehmender Exit-Aktivität, bedeutet für viele Startups, dass sie ihre Runway verlängern müssen. Frage: Welche kreativen oder praktischen Strategien siehst du aktuell für Startups in der Schweiz, um in dieser Phase durchzuhalten?
Ja, also die Verlängerung der Runway, das ist effektiv ein zentrales Thema für viele Startups in der Schweiz, auch bereits seit 2023. Da haben wir viele auch kreative Sachen gesehen, aber in der Regel gibt es dafür eigentlich ja wirklich drei Möglichkeiten. Auf operativer Ebene ist es natürlich die Reduzierung der Burn Rate, also des Cash Outflows, und die Erhöhung des Umsatzes bzw. die Erhöhung der Marge. Und auf strategischer Ebene kann die Firma hier natürlich weiteres Kapital aufnehmen. Bei erfolgreichen Teams, das ist häufig eine Kombination. Einerseits in die Verlängerung des Runways durch ein extrem striktes Kostenmanagement. Das heißt, als erstes werden mal alle unnötigen Ausgaben gestrichen, die nicht wichtig sind für das Wachstum der Firma und das Erreichen der Meilensteine. In dieser kritischen Phase werden keine Lohnerhöhungen durchgeführt und wenn nötig, haben die Gründer halt auch einen Lohnaufschub, den sie sich dann nach einer Runde wieder auszahlen. Sie glauben ja daran und arbeiten für ihre Equity. Dann sehe ich oft auch eine klare Fokussierung im Umgang mit Kunden. Sie fokussieren sich auf margenstarke Kundensegmente und oder auf Kunden mit kurzen Sales-Zyklen, also the low-hanging fruits, die sie abholen können. Und parallel dazu sind sie natürlich dabei, sich neue Finanzierungsquellen zu erschließen. Das sind Fördergelder, das sind teilweise auch Investments von strategischen Partnern oder Zulieferern. Das kann so weit gehen, dass sie auch Work for Equity zulassen, also in dem Sinne externe Lieferanten, die mitarbeiten und dann für ihre Leistungen Equity erhalten. Das ist wieder viel öfter sein Thema. Ich bin hier zwar immer sehr skeptisch, ob das dann wirklich die beste Leistung ist, die erbracht wird und man sich für die Zukunft nicht mehr kaputt macht als den aktuellen Nutzen, den es generiert. Und dazu kommt die Brückenfinanzierung. Als erstes sehen wir dann natürlich bestehen die Investoren, die eine Bridge Financing machen, und die sind aktuell oft mit sehr attraktiven Konditionen hinterlegt, also ein niedriger Cap bei der nächsten Finanzierungsrunde und ein guter Discount, in der Regel 20%. Und ja, zentral ist es eben, wenn man genau diese Maßnahmen ergreift, dass man den Kapitalbedarf extrem realistisch plant und die Gespräche mit Investoren sehr früh beginnt, sei das mit Investoren, die vielleicht eine Bridge machen sollten, nicht einfach, hey, nächsten Monat brauche ich Kapital, aber auch mit den neuen Investoren, die die nächste Runde finanzieren will, damit man genau weiß, welche Meilensteine man erreichen sollte. Hier gilt, wer proaktiv handelt, der erhöht seine Chancen, ja, mit weniger Druck und zu besseren Konditionen die nächste Finanzierungsrunde zu erreichen.
Ja, für mich ist immer ein Test, wenn ich dann den Gründern sage, hey, jetzt musst du 3 Monate auf Lohn verzichten. Und die einen sind da schockiert und sagen, das geht nicht. Und dann will ich immer rausfinden, ja, weshalb geht's nicht? Wenn man Familie hat und 2 Kinder, die man ernähren muss, habe ich gewisses Verständnis. Auch da würde man eigentlich Lösungen finden. Aber wenn man quasi direkt von der Uni kommt und keine Fixkosten hat und sagen, das geht nicht, man will trotzdem den Lohn von 8K, dann bin ich schon ein bisschen überrascht. Und für mich ist es eine gute Möglichkeit, mal Pushback zu geben und sagen, nein, jetzt gibt es mal 3 Monate eben keinen Lohn. Und für mich ist es immer noch spannend zu sehen, wie die Gründerinnen und Gründer in solchen Situationen reagieren. Genau.
Absolut, aber das ist wichtig, das ist ja Lohnverzicht und ist ja da, ist meistens ja ein Lohnaufschub und da kommt, findet man dann doch mehr noch die Lösung, als wenn man gerade sagt, einen harten Verzicht.
Also Verzicht ist sowieso nie. Wenn es Verzicht ist, dann ist es nicht Verzicht, sondern dann kommt man entsprechend Aktien dafür natürlich, kann man das so ausgleichen. Meistens ist es, wie du sagst, ein Lohnaufschub, oder? Und man kann den auch noch sweeten zum Beispiel, sagt, okay, ich bin dafür, dass ihr jetzt 3 Monate auf den Lohn verzichtet, dafür bekommt ihr dann bei der nächsten Finanzierung eine Lohnerhöhung zum Beispiel, eine leichte, irgendwie sowas. Oder ich meine, genau. Es ist immer ein Geben und Nehmen. Irgendwie kann es aber nicht sein, dass der böse VC dann immer das einbringen muss, sondern die Erwartungshaltung von mir ist dann nicht ganz klar, dass die Gründer selber Verantwortung übernehmen und ja versuchen, die Runway einer Firma zu maximieren. Das geht natürlich nicht, wenn jetzt ein anderer CEO, wenn die Gründer nicht mehr im Lead sind, sondern ein externer CEO wurde geholt, der nur einen Bruchteil der Shares hat, dann funktioniert das natürlich nicht, weil dann hätte er auch kein Incentive, sowas zu machen. Oder insofern finde ich das schon noch immer, sage ich mal, spannende Situationen, die ziemlich viel über die DNA eines Gründers zeigen. Genau. Dann kommen wir zur zweiten News. Ich bin über eine aktuelle Studie von PitchBook gestolpert und was dort wirklich spannend war, das US Venture Capital Ökosystem im ersten Halbjahr 2025 hat sich massiv konzentriert, nämlich 12 VCs haben mehr als die Hälfte des gesamten eingesammelten VC-Kapitals auf sich vereint. Das ist verrückt. An der Spitze Founders Fund, der Fonds von Peter Thiel. Und dieser Trend bedeutet, dass eben immer weniger, dafür aber extrem kapitalkräftige Player den Markt dominieren, also Power Law, oder? Kleinere und neue Fonds geraten ins Hintertreffen und für Gründerinnen und Gründer kann das heißen, Zugang zu Kapital hängt noch stärker von wenigen Kontakten und einem überzeugenden Narrativ ab. Gleichzeitig kann diese Entwicklung zu einer Verschiebung führen. Wer bei den großen Fonds durchfällt, muss sich verstärkt auf alternative Finanzierungsquellen, internationale Märkte oder eben strategische Partnerschaften verlassen. Die Frage ist, ob wir diese Marktdynamik bald auch in Europa und der Schweiz sehen und was das für unsere Startups bedeutet. Ja, Guy, was bedeutet diese extreme Kapitalkonzentration in den USA aus deiner Sicht für Startups, sowohl dort als auch in der Schweiz? Sehen wir hier ähnliche Entwicklungen, bei der wenige große Investoren den Markt prägen? Und wie sollten Gründer ihre Fundraising-Strategie darauf einstellen, sei es in Bezug auf Investorenauswahl, Internationalisierung oder Timing der Finanzierungsrunden?
Sehr gut, das sind gleich einige Fragen. Ich beginne da mal mit der Kapitalkonzentration in den USA. Eben, ich meine, das, wie du gesagt hast, das eine Handvoll Fonds, die halten wahnsinnig viel Kapital und da muss der Gründer schon von denen ein Ticket gewinnen, um eine richtig medienwirksame Mega-Runde umsetzen zu können. Wer dort nicht reinkommt, der muss halt mit kleinen Brötchen backen. In den USA gibt es nach wie vor Tausende von kleinen VCs und Angels. Vielleicht ein bisschen weniger Kapital als vorher. Die Bewertungen sind vielleicht ein bisschen kleiner und man muss sich kapitaleffizienter die Firma aufbauen, nicht growth at any cost. Und dementsprechend, ja, sehe ich schon, dass die Firmen doch immer noch gute Chancen haben, in den USA durchzustarten. Und man muss auch sagen, diese Riesenfonds, die geraced werden heute, die fokussieren auch häufig auf Later-Stage-Deals, eben so die Mega-Runden, OpenAI, 40 Milliarden, und das sind natürlich signifikante Tickets, die sie zeichnen müssen. Wir haben zwar auch schon mittlerweile von sehr ausgewählten Team-Bets gehört und auch auf Burnrate haben wir die mit aufgenommen, wo in den frühen Phasen Milliarden-Tickets investiert wurden, aber das ist immer noch die große Ausnahme. Ich denke, das System VC ist in den USA noch nicht kaputt, auch wenn die Zahlen jetzt hier vielleicht sehr deftig aussehen. Kommen wir zurück in die Schweiz. Was heißt das in dem Sinne, die Auswirkungen der US-Konzentration in der Schweiz? Wir haben hier eigentlich meistens die gleichen Übeltäter, Investments von Sequoia, A16Z und dann viele kleinere Fonds, die ein bisschen einen Fokus haben auf die Schweiz. Und da denke ich jetzt nicht, dass sich für Schweizer Gründer, die ein US-Investment aus der Schweiz in einer frühen Phase suchen, viel ändert hier in der Schweiz. Und ja, zum Ökosystem der Fonds in der Schweiz. Hier, finde ich, sehen wir keine klare Dominanz oder so klare Dominanz einzelner Fonds im Fundraising, wie wir das in Amerika sehen. Hier ist es halt immer noch so, dass wir viel weniger Kapital haben. Und wie sie es im Fundraising, da basieren wir ja, unsere Erfolge auf dem Netzwerk, auf dem Beziehungsnetzwerk, das wir haben. Und Investoren, die entscheiden, ja, auch über den USP der Fonds, ob sie bei einem Fonds mitmachen oder nicht. Hier fehlen halt einfach die institutionellen Investoren, wo wir in diese Luxusproblematik, wie wir sie in den USA sehen, ja, diese Problematik hinführen. Vielleicht noch zum Schluss für Gründer. Wie immer, Fundraising sollte strategisch gut geplant werden. Man sollte mit den relevanten Investoren sehr früh in den Kontakt treten und parallel immer Alternativen prüfen. Wenn man da einen Lead identifiziert hat, wer könnte sonst noch den Lead übernehmen der Runde? Und dann eben das Timing der Runde sehr gut planen. Nicht, dass man plötzlich in eine Marktphase mit geringer Aktivität kommt. Zum Beispiel, wenn die Sommerferien closen. Das ist oft sehr schwierig, wenn man hier in der Schweiz fundraised.
Sehr gut, dann bin ich am 1. August auf Bloomberg über eine Schweizer News gestolpert. Es zeichnet sich hierzulande ein bemerkenswerter Schulterschluss ab. ETH, EMPA und Swissmem treiben gemeinsam den Aufbau eines Chip Fab Labs voran, also eine spezialisierte Chipfabrik im Innovationspark Dübendorf mit einem geplanten Cleanroom von 4000 Quadratmetern, Mini-Fertigungsinfrastruktur und einem Investitionsvolumen von 100 bis 300 Millionen Schweizer Franken soll das Projekt bis 2028 starten. Besonderer Clou, es läuft ein Dialog mit internationalen Industriepartnern wie zum Beispiel Rheinmetall und Thales um Chips mit doppeltem Nutzen, zivile und militärische Anwendungen, also Dual Use, zu ermöglichen. Das ist ein deutliches Signal, die Schweiz rüstet ihren Chipstandort nicht mit Massenproduktion, aber mit hoher Spezialisierung und strategischer Bedeutung. Guy, was bedeutet dieses hochspezialisierte Modell eines Chip-Fab-Labs, entwickelt von akademischen Institutionen gemeinsam mit Industriepartnern wie Rheinmetall, für das Schweizer Tech-Ökosystem?
Ja, es ist keine Konkurrenz zu den Milliarden Fabs in Taiwan, USA oder Südkorea, aber es ist ein gezieltes Kompetenzzentrum von effektiv strategischer Bedeutung für die Schweiz und auch für Europa. Ich finde das Projekt deshalb auch extrem spannend. Wir können schon sagen, die ETH, die EPFL, EMPA, auch Swissmem, die haben viele Forschungsgruppen, die sich mit neuartigen Chip-Technologien befassen und sie gehören in der Forschung bereits zum Besten der Welt. Und wenn jetzt mit einem solchen Projekt natürlich das Prototyping und die Iteration der Entwicklungszyklen beschleunigt werden kann, kann es natürlich schon ein Game-Changer werden für eben Deep-Tech-Companies im Microchip-Bereich in der Schweiz. Die Kombination aus akademischer Forschung und Industriepartnern wie Rheinmetall und Thales, die sorgt auch dafür, dass die Entwicklung sehr praxisnah geschehen kann und auch eben die Entwicklungen dann in sicherheitsrelevanten Anwendungen eingesetzt werden können. Wenn das Projekt realisiert wird, dann ist es in meinen Augen ein Riesenboost für Schweizer Startups und Scale-Ups im Deep-Tech-Bereich.
Willst du mit deinem Startup schnell und erfolgreich skalieren und nicht nur wachsen? Dann ist das Upscaler-Programm genau das Richtige für dich. Es verschafft dir Zugang zu unserem großen Pool von GründerInnen, UnternehmerInnen und passenden InvestorInnen. Über 50 Startups haben bereits in mehr als 500 Workshops profitiert und ihr Business national wie international skaliert. Willst auch du von dieser persönlichen und individuellen Förderung profitieren? Alle Informationen findest du unter www.upscaler.ch.
So, kommen wir zum Schwerpunktthema von heute. Wir führen unsere Serie über das Upscaler-Programm mit Peter Stähli fort. In Episode 54 haben wir das Upscaler-Programm beleuchtet. Es ist ein sehr intensives Wachstumsprogramm, das Startups über 2 Jahre begleitet, um deren nächste große Entwicklungssprünge zu ermöglichen. Anders als klassische Coaching-Formate setzt Upscaler auf erfahrene Unternehmerinnen und Unternehmer, die nicht nur Ratschläge geben, sondern aktiv an den wichtigsten Wachstumsfaktoren arbeiten. Die Expertenteams sind individuell zusammengestellt, passen sich dynamisch an die aktuellen Herausforderungen an und bringen nicht nur Fachwissen, sondern eben auch ihr persönliches Netzwerk ein. Als Türöffner zu Investoren, Partnern oder sogar Kunden. Ziel ist es, Startups zu fördern, immer mit Fokus auf nachhaltigem Wachstum. Heute nehmen wir die Rolle der Expertinnen und Experten des Netzwerks in den Fokus. Starten wir mit einem kurzen Rückblick, um Hörern, die die Folge verpasst haben, einen Kurzüberblick über das Programm zu geben. Peter, wie würdest du das Upscaler-Programm in 3 Sätzen beschreiben und was macht es anders als andere Startup-Förderprogramme?
Ja, vielen Dank. Unser in der Schweiz einzigartiges Upscaler-Programm hilft den Startups grundsätzlich bei der schnelleren und erfolgreicheren Skalierung auf die internationalen Märkte. Das heißt, der Sweet Spot für die Teilnahme ist eigentlich wirklich dort, wo man am Beginn der Internationalisierung steht. Durch unseren Support soll weniger Wachstums- und Risikokapital benötigt werden. Das heißt, die Gründer und Investoren werden somit weniger verwässert und es kann innerhalb einer kürzeren Periode eine viel höhere Enterprise Valuation erzielt werden. Das Upscaler-Programm steht Startups mit klaren Internationalisierungsstrategien offen, wie ich erwähnt habe. Und zudem sollte bereits ein minimaler Umsatz von 500.000 erzielt worden sein und ein Team von mindestens 10 Headcounts vorhanden sein. Nun, was macht das Start- oder das Upscaler-Programm denn besser und anders? Es ist, glaube ich, schon das einzige Programm in der Schweiz, in dem ein Startup von erfahrenen Unternehmen und seriellen Gründern persönlich individuell maßgeschneidert und sehr praxisnah, also eben hands-on, während 2 Jahren gefördert wird.
Sehr gut. Gibt es irgendwelche Branchen, die typisch sind für das Upscaler-Programm?
Wir sind eigentlich offen für alle Branchen, aber es gibt natürlich Ausnahmen und das sind die bekannten Branchen, die ganz andere Zyklen der Entwicklung haben. Biotech schließen wir eigentlich grundsätzlich aus, weil das macht eigentlich keinen Sinn, während 2 Jahren etwas zu begleiten, das meistens 10 Jahre braucht, bis das Ganze dann zum Fliegen kommt. Aber sonst sind wir industrieagnostisch.
Ich habe es erwähnt, die Upscaler-Experten sind keine klassischen Coaches, sondern selbst erfahrene Gründer oder Unternehmer. Warum ist das so entscheidend für den Erfolg?
Ja, mit unseren Experten wollen wir die Teams der Startups mit den Skills und den Erfahrungen ergänzen, die in der Skalierungsphase enorm wichtig sind und die eben in ihrem eigenen jungen Startup-Team meist noch gar nicht vorhanden sind. Viele Teams skalieren ja zum ersten Mal in ihrer unternehmerischen Karriere. Unsere Experten haben diese Erfahrung schon mehrmals gemacht und können somit helfen, unnötige Fehler zu vermeiden und das Wachstum zu beschleunigen. Der Support unserer Experten, eben alles Unternehmer und serielle Gründer, ist somit konkret und voll auf Impact fokussiert, während die Coaches vieler anderer Initiativen einen viel generalistischen Ansatz fahren.
Ich finde spannend, du sagst da, es wird nicht gecoacht, sondern es wird gechallenged. Kannst du vielleicht ein Beispiel geben, wie so ein challenging Moment aussieht?
Coaching, würde ich sagen, erkennt man oft an den Formulierungen. Meist wird die Möglichkeitsform verwendet bei Coachings. Aber ich erkläre diesen Punkt gerne an einem Beispiel, vielleicht anhand des Themas Business Model. In der Regel können die Jungunternehmerinnen und Jungunternehmer das eigene Businessmodell gut erklären. Die erste Challenge, die wir jeweils ansetzen, ist, dass wir so lange nachfragen, bis wir das im Detail verstehen und überzeugt sind, dass es das beste Businessmodell ist, um rasch zu wachsen und hohe Margen zu erzielen. Und zwar nicht auf dem Heimmarkt, sondern eben auf dem internationalen anvisierten Markt. Und das ist dann oft schon eben nicht dasselbe Businessmodell oder ein angepasstes Businessmodell. Damit ist aber dann noch nicht Schluss. Wir gehen dann aber weiter, bohren weiter. Sehr entscheidend für einen erfolgreichen Markteintritt ist ja der Mehrwert, also die sogenannte Value Proposition für den Kunden. Und hier wird es dann zum Beispiel bei einem B2B-Geschäftsansatz besonders interessant. Sehr oft müssen wir dann den Business Case des B2B-Kunden und die Value Proposition dessen Kunden relevant schärfen, oder? Das heißt dann, wir verfolgen die Kette B2B2C eigentlich sehr konsequent. Und das ist in der Regel von keinem Advisory Board oder einem Verwaltungsrat zu leisten. Also wir betreiben dort wirklich sehr konkrete Detailarbeit. Und das ist der Challenge, der auf die Startups zukommt in unserem Programm.
Und wenn jetzt so ein Scale-Up ins Upscaler-Programm kommt, wie funktioniert da die Zusammensetzung der Expertenteams konkret? Und wird die Zusammensetzung während der 2 Jahre auch angepasst oder sind das immer die gleichen?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Nehmen wir an, ein Startup steht vor der Expansion des Produktes oder seines Produktes in den Dachraum und hat die Fragestellung der richtigen Distributionsstrategie. Dann formieren wir ein in dieser Branche und in diesen Märkten erfahrenes Expertenteam. Da sind in den intensiven Workshops zusammen mit dem Startup-Team die erfolgsversprechendste Distributionsstrategie erarbeitet und den dazugehörenden Actionplan erstellt. Stellen sich im Anschluss auch noch steuerliche Fragen, zum Beispiel wie Transferpricing etc., wird das Expertenteam für den nächsten Workshop umgebaut und mit neuen Kompetenzen ergänzt. Einen so dynamischen und maßgeschneiderten Ansatz findet man nicht so schnell wieder. Das beweist auch das Interesse, das wir gerade letzte Woche von der Europäischen Innovations- und Technologieagentur EIT bemerkt haben. Sie haben sich nämlich für das Konzept des Upscaler-Programms interessiert und wir stehen vor Gesprächen, um dort die Erfahrungen auszutauschen.
Ja, sehr spannend. Und du hast gesagt, es sind 1 bis 2 Experten, die das Startup über die ganze Zeit, beziehungsweise Scale-Up über die ganze Zeit mitverfolgen. Wie wichtig ist diese Kontinuität für den Erfolg?
Und jetzt haben wir natürlich auch eine Herausforderung mit unserem Ansatz, dass wir das Startup über 2 Jahre begleiten. Das heißt, das gibt eine History. Und wir stellen mit 1 bis 2 Experten, die durch die ganzen 2 Jahre jeden Workshop begleiten, eigentlich den roten Faden sicher. Das heißt, es darf keine Information verloren gehen. Sonst drehen wir uns plötzlich thematisch irgendwo im Kreis oder wir thematisieren wieder etwas, das schon erarbeitet wurde. Und dies würde dann von dem Startup-Team natürlich als ineffizient wahrgenommen. Und ich muss schon sagen, für mich persönlich wäre es das Schlimmste, wenn ein Startup-Team in unserem Programm den Eindruck erhalten würde, dass wir die wertvolle Zeit versäumen.
Jetzt ist es so, dass die Experten das Netzwerk, also ihr persönliches Netzwerk, sehr offen teilen. Gerade wenn es eben um Investoren geht oder strategische Partner. Jetzt, wie kannst du die Experten motivieren, das zu tun? Weil die meisten Experten sind nicht selber investiert in die Startups. Trotzdem sind sie da sehr offen, wenn es darum geht, das Netzwerk zu öffnen. Wie gelingt euch das?
Ja, da haben wir eben ziemlich Glück. Unsere Experten erhalten zwar ein Honorar, aber sie sind alle intrinsisch motiviert. Warum sind sie das? Weil sie eben auch mal persönlich am Anfang einer unternehmerischen Karriere gestanden haben und wissen, wie sich das anfühlt und welche Herausforderungen da bestehen, oder? Somit sind sie eben intrinsisch motiviert und bereit, ihre Erfahrungen zu teilen und das persönliche Wissen und das Netzwerk an den aktuellen Wirtschaftsnachwuchs weiterzugeben. Von dem können wir profitieren, aber von dem profitieren eben auch die Startups. Und das finde ich eben wirklich ein sehr, sehr wertvolles Gedankengut.
Vielleicht nochmal zurück zu diesen Pre-Read, diesen intensiven Workshops, die ihr macht. Wie sieht da eben die weitere Betreuung aus? Du hast gesagt, ihr macht weitere Workshops. Wird das Team auch operativ begleitet? Also arbeiten da die Coaches quasi operativ mit oder bleibt es bei strategischen Impulsen?
Ja, unsere Experten verpflichten sich als den Startups auch zwischen den Workshops eigentlich Hilfe zu leisten. Nicht, dass sie in die Firmen gehen und dort aktiv mitarbeiten, aber als Door-Opener zu Investoren, zu Kunden, zu Zulieferanten und eben auch für individuelle Gespräche oder Auskünfte zwischen den Workshops. Oder das ist, glaube ich, wichtig, weil je nach Startup und je nach Phase liegt natürlich zwischen den jeweiligen Workshops liegen mehrere Wochen oder manchmal auch mehrere Monate. Und da ist eigentlich ein permanenter Austausch auch wichtig.
Wie stellt ihr sicher, dass diese Arbeit, die intensive Arbeit an den Startups nicht nur punktuell und im Moment wirkt, sondern auch wirklich nachhaltig ist?
Ja, gut, ich habe die Programmdauer erwähnt von 2 Jahren. Da können wir sicher einen viel größeren Impact und eine nachhaltigere Wirkung erzielen als eben bei vielen punktuellen Förderprogrammen. Aber als lebenslanger Unternehmer habe ich bei Jungunternehmerinnen und Unternehmen sicher auch ein sogenanntes Helfersyndrom, muss ich sagen, so dass ich manchmal auch nach Abschluss des Programms persönliche Rückfragen bearbeite und Support leiste. Aber man muss realistisch sein. Wir können keine nachhaltige Erfolgsgarantie geben und erzielen. Da ist das Unternehmen viel zu vielfältig, die Erfolgsfaktoren viel zu individuell und das Umfeld heute viel zu dynamisch. Also wenn ein Startup unser Programm erfolgreich verlässt, ist das nicht auf Jahre die Erfolgsgarantie. Sicher nicht.
Peter Schelli, vielen Dank für den Besuch bei uns bei Burnrate.
Danke auch. Das war ein schlanker Besuch.
Sehr schön. Kommen wir zur Hörfrage von dieser Woche. Und unsere heutige Frage kommt von Tobias aus Luzern. Tobias hat demnächst sein allererstes Treffen mit einer Investorin und möchte wissen, was soll ich vorbereiten, damit das Gespräch richtig gut läuft?
Ja, das ist eine super Frage, Tobias, und ein Klassiker in dem Sinne, die hören wir sehr oft. Wir gehen jetzt hier nicht auf Dokumente wie ein perfektes Pitch-Deck, einen guten Finanzplan oder ein Didi-Raum, der dann später kommt, ein, sondern wirklich auf die Recherche zur Investorin. Das Wichtigste ist hier, dass du die Investorin vorher gut recherchierst, also nicht nur, wer ist das? Was ist ihr Name? Sondern ganz konkret, in welche Branchen investiert sie? In welcher Phase steigt sie in der Regel ein? Und was für Deals hat sie in den letzten Jahren gemacht? Und wenn du das weißt, dann hast du natürlich auch schon gute Anknüpfungspunkte mit deinem Pitch, die du unbedingt machen solltest. Dann sieht sie auch, hey, du hast deine Due Diligence gemacht und weißt, wer sie ist.
Ja, genau. Und geht da wirklich auch tief rein. Also viele Gründerinnen und Gründer machen den Fehler, dass sie nur auf die Webseite anschauen des VCs oder des Investors. Schau dir auch Presseberichte an, hör dir Podcasts an, in denen die Investorin spricht. Manchmal verraten die Investoren da sehr direkt, worauf sie Wert legen, ob das Team wichtig ist, die Marktgröße, die Tech. Das kannst du dann bei deinem Pitch entsprechend betonen. Was sicherlich auch empfehlenswert ist, ist, schau dir mal an, wo die Investorin investiert ist und geh direkt auf die Gründer der anderen Firmen zu. Das ist meine Empfehlung. Also ich sage auch den Startups, die bei Koyo, bei unserem Fonds pitchen, ja, fragt einfach die anderen Startups. Und ich meine, wenn dann der Gründer fragt, kannst du mir ein paar Intros machen, sage ich, nein, mache ich nicht, weil sonst mache ich ja die Intros von den Gründern, wo ich weiß, dass die happy mit uns sind. Macht ja keinen Sinn. Also geh frei auf die Startups zu und ja, wenn ich Pech habe, kommt er oder sie halt dann an jemand heran, der vielleicht nicht ganz happy war mit unserem Vorgehen der Vergangenheit, was auch vollkommen okay ist, dass der Gründer ein transparentes Bild hat und objektiv entscheiden kann, ob die Investorin eben die richtige Partnerin ist für ihn oder nicht.
Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich würde hier noch einen zweiten Punkt von meiner Seite auch aufnehmen. Es ist ganz wichtig, überleg dir, vor dem Pitch? Welche Fragen von der Investorin oder Investoren generell nach dem Pitch kommen? Zum Beispiel, wie verdient ihr Geld? Wie groß ist der Markt? Wie unterscheidet ihr euch von euren Konkurrenten? Und ganz wichtig, wofür braucht ihr das Geld, das ihr heute einsammelt? Und wie lange ist der Runway für ein Investment? Vielleicht auch so, was habt ihr für eine Vorstellung zur Bewertung? Und dann formulierst du für dich kurze, prägnante Antworten, damit du diese Fragen rasch und ohne großes Drumherum beantworten kannst. Und das wirkt dann extrem kompetent.
Ja, und spiel das Gespräch mit jemandem durch. Also das ist wichtig, also ich meine nicht mit dem Teddybär, also, sondern mit deiner richtigen Person. Also lass dich bewusst mit kritischen Fragen löschen. Und zwar so, dass du eben nicht ins Schwimmen kommst dann beim Gespräch. Das kann ein Coach sein, ein befreundeter Gründer oder jemand aus deinem Team. Je öfter du das machst, desto sicher wirst du. Wir sprechen hier von Nasty Question Management. Also stell dir wirklich die Frage, was sind die 100 fiesesten Fragen, die kommen können, und dann beantwortest du die für dich. Und natürlich kann es sein, dass dann die 101. fiese Frage kommt, und dann sagst du halt, du kannst es vielleicht nicht beantworten, weil du es nicht weißt, also nicht etwas vor gaukeln, was man wirklich nicht weiß, kannst du dann sagen, hey, ist mir nicht bekannt, komm aber gerne zurück. Aber je öfter du das trainierst, diese nasty questions wirklich im Griff hast, desto überzeugender kommt das dann auch rüber.
Ja, super Begriff, Nasty Question Management. Kannst du natürlich auch ChatGPT fragen, hey, schmeiß mir mal 50 Nasty Questions zu meinem Pitch rein, musst du ihn halt hochladen, hast du andere Problematiken. Hätte noch als letzter Punkt, den ich hier jetzt im Rahmen der Beantwortung der Hörerfrage noch aufnehmen möchte, ist, viele Gründer und Gründerinnen unterschätzen diesen Punkt sehr stark. Du solltest dir wirklich ganz ein klares Ziel setzen, was willst du mit dem Call erreichen? Soll die Investorin oder der Investor direkt eine Kapitalzusage machen, oder geht es darum, einmal Interesse zu wecken und ein zweites Treffen zu vereinbaren? Und je klarer du dein Ziel definierst, desto besser kannst du steuern, worauf du den Fokus im Gespräch legst, und dann auch, ob das Gespräch ein Erfolg war für dich oder eben eher nicht.
Genau. Und was ich immer sehr beeindruckend finde, ist, wenn das Follow-up-Mail 5 Minuten nach dem Meeting kommt. Und das heißt, ich würde halt das Mail schon vorher vorbereiten. Ich würde das alles schon vorbereiten, und dann kannst du ja noch einen Satz einfügen, damit man merkt oder das Gefühl hat, du beziehst dich auf das Gespräch. Jetzt, das ist mega beeindruckend, oder? Vor kurzem hat das ein Gründer gemacht. Das war 5 Minuten, nachdem wir fertig waren, kam eine Mail, und die war ziemlich lang und sie war auch sehr akkurat und aktuell. Also er hat dann wirklich Bezug genommen auf meine Fragen, und da habe ich nicht gestaunt, wie schnell das gegangen ist, und das hat unglaublich viel Eindruck gemacht. Also wichtig ist, schnell reagieren, spätestens nach 12 Stunden eine Follow-up-E-Mail schicken. Das zeigt Professionalität, und das zeigt eben auch, dass du es ernst meinst.
Ja, zusammenfassend können wir da dementsprechend sagen, Tomias, die Investoren gründlich recherchieren, nicht einfach nur kurz googeln, wer sie sind, dann den Pitch und die Antworten sehr gut trainieren und klare Gesprächsziele setzen und schlussendlich auch das Follow-up bereits vor dem Meeting vorbereiten, damit du das dann einfach abschließen kannst, wenn du fertig bist.
Und denk daran, das erste Treffen ist selten die finale Entscheidung. Es ist eher der Start einer Beziehung, also authentisch bleiben, gut zuhören und zeigen, dass du die Investorin verstehst. Viel Erfolg, Tobias. So, das wäre es gewesen mit Burnrate, dem VC Insider Podcast, die erste Folge nach der Sommerpause. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert unseren Newsletter und teilt diesen in eurem Netzwerk. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch ein schönes Weekend. Take care und tschüss.